Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe der RetinaCast Pilotenprüfung. Wir sind heute in größerer Runde, um ein besonderes Serienhighlight des Jahres 2014 zu besprechen. Unter anderem könnt ihr es daran ablesen, dass ich heute vielleicht etwas anders klinge. Das liegt daran, dass ich heute eine Gästin hier in meinem Trautenheim habe. Hallo Lilly.
Hallo.
Ihr kennt sie vielleicht schon von unsere Girls Retina-Cast-Folge. Und ich freue mich, dass wir sie heute wieder bei uns begrüßen dürfen. Und des Weiteren befinden sich in Ostfrankreich der Marcel.
Bonjour.
Und der Pleidi.
Hallo.
Und die Serie, um die es heute gehen soll, ich habe sie bereits als ein besonderes Highlight und ein Leckerbissen anmoderiert und ich möchte es auch jetzt gleich nochmal betonen, es handelt sich um Last Ship, eine Serie, die insbesondere dadurch für Aufsehen im Vorfeld gesorgt hatte, dass sie produziert wird von unser aller Liebling Michael Bay, seines Zeichens bekannt für solch cineastische Highlights wie die Transformers-Filme der letzten Jahre.
Age of Extinction, Dinosaurier-Roboter.
Hat denn schon jemand gesehen?
Nee.
Nein.
Aber es interessiert mich tatsächlich auch gar nicht.
Ja, okay, dann moving right along. Also The Last Ship hat mich sehr gefreut auf diese Sendung heute. Lilly, wir haben das so ein bisschen zu unserer 14-täglichen
Tradition
erklärt, diese Serie zu verfolgen, denn sie ist sie ist schon ganz besonders.
Ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass es die beste Serie aller Zeiten ist.
Also es ist auf jeden Fall die beste Serie der letzten 10 Jahre, so viel würde ich auch sagen.
Ja, das ist schon gut. Krass einfach.
Dann können wir jetzt die Sache hier beenden, ne? Haben wir alles gesagt, was gesagt werden muss.
Ja, ist im Prinzip alles gesagt.
Ja.
Hört man auch mit einem komischen Building Bread oder wie das heißt, da ist alles nicht gut. Last Chip, das ist der Scheiß, das ist der heiße Scheiß.
Ja, und es ist tatsächlich so, ich habe gerade bei Rotten Tomatoes reingeschaut, also die Serie hat wirklich ganz überwiegend positive Kritiken erhalten.
Ja, Metacritic ist total lustig, die Leute finden es total gut.
Ja, und die zweite Staffel soll schon bestellt sein, hast du gesagt.
Ist schon bestellt, ja.
Großartig.
Ja, dann müssen sie halt das Shell-Skript nochmal anmachen, nochmal eine Staffel generieren.
Okay. Worum geht's in dieser Serie? Also wir folgen dem US-Zerstörer Nathan James, ja, Untertitel The Spear of the Navy. Durch die Postapokalypse, also das Szenario ist das, dass eine globale Pandemie den Großteil der Zivilisation ausradiert hat.
War nicht noch was mit Atomkrieg?
Ja, der Atomkrieg kommt in der ersten Folge noch, also wird nicht angedeutet quasi, naja, was soll's, also sie nuken halt quasi Frankreich, also irgendjemand nukt Frankreich. Und das ist aber, das ist halt gut genug für einen Shot dieses Atompilzes, aber es ist nicht so, dass da nochmal irgendwann später drauf eingegangen wird oder so. Es ist mehr halt so ein kurzes Plot-Device.
Es wird nochmal drauf eingegangen.
Ja, in einer der folgenden Folgen, aber es ist nicht so, dass, also nicht in einem Maße, nicht in einem Maße, wie es jetzt, sagen wir mal, ein normaler Mensch erwarten würde, dass der Umstand, dass Frankreich halt atomar beschossen
Lass
wird.
Lass dich nicht ablenken, du musst bei deinem Ziel bleiben, Chef. Du redest gerade über die Story.
Okay. Aber damit ist quasi auch alles Wesentliche gesagt. Also diese USS Nathan James, the Spear of the Navy, hat eben großartiges Personal und unter diesem Personal ist auch noch so eine Paläobiologin, war glaube ich ihr Titel.
Paläomikrobiologin.
Eine Paläomikrobiologin mit dem Namen Rachel Scott. Zu der sollten wir vielleicht noch mehr sagen gleich. Und quasi findet sie dann an Bord dieses Schiffes versucht ein Heilmittel zu finden gegen diese Seuche, die halt quasi irgendwie fast die komplette Welt ausgelöscht hat, zumindest den menschlichen Teil. Und wir begleiten in den Folgen dann die Crew der USS Nathan James, the Spear of the Navy, bei ihren Abenteuern. Also es ist schon...
Ist so ein bisschen wie Star Trek eigentlich.
Ja, es ist wirklich ein bisschen wie Star Trek. Nee, wirklich. Also der Kapitän geht auch auf Landmissionen jedes Mal und es gibt quasi abgeschlossene kleine Geschichten, die sie da erleben. Meistens mit braunen Menschen, die quasi Terroristen sind. Ja, ist kein Witz. Also wir haben jetzt 5 gesehen.
Ja.
5. Ich glaube, ein Großteil sind entweder Russen, die Terroristen sind, oder braune Menschen, die Terroristen sind.
Ja, die POCs sind immer alle böse.
Ja, okay. Und ich glaube, die zweite Folge spielt auch gleich in Guantanamo Bay. Also,
ja.
Interessant. Ja, also bis zur zweiten Folge bin ich ja noch gar nicht
vorgedrungen. Also man sieht schon, es ist eine ganz sensible Serie eigentlich.
Ja, ja, unfassbar. Also es ist auch eine Serie der feinen Zwischentöne. Und eben auch der, wie soll ich sagen, also es ist einfach so subtil wie eine Fußball-Fan-Kurve quasi. Mhm. So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen. Wenn ihr jetzt noch nicht ganz sicher seid, ob die Serie was für euch ist, dann stellt euch einfach vor, dass so ungefähr, so 10-15% jeder Folge daraus bestehen, dass der Kapitän, der sieht übrigens genauso aus, wie ihr euch jetzt einen Kapitän der Navy vorstellt,
unfassbar,
auf dem Deck seines Schiffs steht und vor einem blutroten Himmel in die Ferne schaut. Ja? Wenn euch das anspricht, dann ist die Serie auf jeden Fall direkt was für euch.
Ja, und halt so Money-Shots von so Waffen. Das auch.
Ja,
so große Kanonen.
Unfassbare Mengen Waffen, ja.
Gute Waffen, genau. Und natürlich auch viel so Military-Speak und halt viel so Monologe, die halt so auf die Hinweis geben, wie ernst die Menschen quasi ihre Mission nehmen und wie wichtig für sie auch der Dienst ist, auch also der Dienst quasi im Militär auch für ihr persönliches, menschliches Fortkommen und so. Davon gibt es auch sehr viel.
Ja, unfassbar. Also.
Ich bin ja auf die Serie aufmerksam geworden, weil es auf Twitter rumging, dass es eine neue Serie mit Eric Dane und Adam Baldwin gibt. Und Eric Dane, bei dessen Serientod bei Grey's Anatomy ich ja Tränen
gelacht habe. Nein, okay.
Nein, ich war sehr traurig darüber.
Okay.
Und Adam Baldwin, der in Chuck großartig war. Und ich dachte so, oh mein Gott, Eric Dane und Adam Baldwin, es muss eine großartige Serie werden. Mhm. Und ich wurde nicht enttäuscht.
Nee, es ist auch wirklich eine großartige Serie. Also ich glaube, der Lukas, der heute keine Zeit hat, hat auch schon erwähnt.
Ich habe ihn gar nicht erkannt, den Adam Baldwin. Der war bei Firefly dabei.
Ja, genau.
Ach, tatsächlich, jetzt wo du sagst.
Der mit der Pistole, mit den Pistolen.
Ja.
Krass. Entschuldige, Lilly, ich habe dich gerade unterbrochen.
Nee, du hast mich unterbrochen, aber es macht entschuldige. Nichts. Ich wollte nur kurz einwerfen, dass Lukas, der heute auch nicht da ist, die Serie auch schon zu einer Guilty Pleasure erklärt hat. Also man kann die durchaus mit großem Vergnügen schauen. Und wir tun das auch.
Also ich nicht.
Ich eigentlich auch nicht.
Aber ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr noch nicht so weit seid, dass ihr so eingespielte Familienszenen unserer Crewmitglieder noch nicht kennt, weil die sind wirklich Comedy-Gold auch quasi.
Ja, ich fand's auch gut. Also am Anfang wurde halt auch sehr subtil, hat auch deutlich gemacht, dass der Captain hat, dass seine Familie vermisst. Also das wusste ich halt, weil er stand dann quasi so, er hat dann so ein trauriges Gesicht gemacht und so ein Foto von seinen Kindern angeschaut und dann hat er so im Hintergrund so die Stimmen gehört von seinen Kindern. Das war ganz schön krass, weil die sind ja wahrscheinlich alle schon gestorben oder vielleicht auch nicht.
Aber wäre es nicht noch besser gewesen, wenn sie halt in einem Sonnenuntergang auf so einer weißen Veranda vor so einem Farmhaus, so einem amerikanischen, gesessen hätten, so dass der Junge links und das Mädchen rechts und er hätte sie beide in den Arm gehalten und auch in die Ferne geschaut, wäre das nicht noch besser gewesen? Weil das ist genau das, was dann in der nächsten Folge passiert als Einspieler.
Oh mein Gott, wie geil.
Ja, oder? Ja. Okay, also über den Kapitän haben wir jetzt schon ein bisschen was gesagt. Die zweite, glaube ich, sehr wichtige Figur ist die Rachel Scott, die Biologin an Bord.
Was ist denn eine Paleo-Pandemologin?
Also das Ding ist ja, dass die kein Heilmittel für diesen Virus finden, weil er sich so krass fortentwickelt hat. Und deswegen muss sie ja zum Nord- oder Südpol, ich glaube zum Nordpol, ne?
Ins Eis.
Auf jeden Fall ins Eis.
Zum Nordpol, weil sie sind ja relativ schnell in Frankreich. Ich glaube, das war der Nordpol.
Den Ursprungsvirus quasi, der halt vor ein paar Tausenden von Jahren dort im Eis noch liegt. Deswegen auch Paläomikrobiologin, weil sie sich halt mit diesen uralten, längst ausgestorben gedachten Viren beschäftigt. Deswegen ist auch die einzige auf der ganzen Welt, die da irgendwie was reißen kann.
Ja.
Ja. Aber sie ist halt auf dem Schiff, sie ist halt auch die Einzige, die noch lebt. Das ist halt ein bisschen das Problem.
Mhm.
Glaube ich.
Ja, aber als sie losgegangen ist, lebten ja noch ein paar andere von ihren Kollegen. Aber
ja, die, als sie losgegangen
ist, sorry. Die wurden ja nicht dann mitgenommen aufs Schiff oder irgendwie so.
Vielleicht sind sie auf den anderen Schiffen, um zum Südpol zu fahren. Keine Ahnung, das macht doch alles keinen Sinn. Hm. Aber sie hat ja einen Assistenten, sie muss ja nicht alleine arbeiten. Sie hat wie heißt der Mann? Quincy Tophead als Kollegen. Und ja, der arbeitet dann mit ihr zusammen.
Ja, ja, also der spielt doch eine wichtige Rolle, sagen wir mal so viel. Aber ich wollte noch ganz kurz über also Rachel Scott loben, weil sie macht wirklich groß, also sie hat wirklich eine großartige Performance in dieser Serie.
Sie starrt Dinge
an. Rona Mitra.
Also sie macht wahnsinnig viel mit ihren Augen. Sie hat unheimlich,
also mit ihren Augäpfeln.
Ja, ja, sie hat unheimlich viel Ausdruck in ihren Augen.
In ihren Augäpfeln.
Sie hat unheimlich viel Ausdruck in den Augäpfeln, richtig. Und also bevor ich das jetzt sage, du hast gesagt, du hast nachgeschaut, weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass die Frau eine Gesichtslähmung haben könnte, also einfach quasi eine krankheitsbedingte, aber es scheint dann nach deiner Darstellung doch nur Botox zu sein. Ja? Botox, ja. Also die Frau ist quasi von der Oberlippe an gelähmt, also nach oben.
Wenn sie redet und man einfach quasi den Unterkiefer mit der Hand zudeckt, man sieht nichts. Das Gesicht ist still, außer die Augäpfel, die dann in alle möglichen Richtungen blicken.
Ja.
Und egal was sie redet, ob es jetzt über ihren Freund ist, der irgendwo in China gerade ist oder vielleicht schon tot ist, oder ob es darum geht, jemanden anzuschreien, sie sieht immer gleich aus. Das muss man mal hinbekommen. Also das ist echt eine Leistung.
Wir haben schon ein paar Mal diskutiert, als wir es zusammen geschaut haben, die Frage, was für einen Gefühlsausdruck sie wohl gerade vermitteln will. Es gab gerade in so einem Gespräch in einer späteren Folge haben sie so einen Gefangenen an Bord und wir hatten dann, es war wirklich nicht ganz klar, welches Gefühl sie jetzt gegenüber dem Gefangenen gerade vermitteln will. Und ich war dafür, dass es Enttäuschung und Wut war, aber du hattest eine andere Assoziation und das ist total spannend, weil das gibt der Serie auch eine ganz neue Tiefe, finde ich.
Das ist so ein Rorschach-Test quasi.
Ja, wenn man über sowas auch erstmal reflektieren muss.
Also ich habe halt gedacht, dass sie ihm jetzt ihre Gefühle gesteht, vom Gesichtsausdruck her. Aber man weiß es ja immer nicht.
Ja, ja. Ja, also nee, die Serie hat sehr viele Ebenen, auf der man auch über sie diskutieren kann und ist auf jeden Fall immer sehenswert.
Ich finde es auch geil, dass man halt endlich mal sieht, dass das US-Militär halt schon einfach gut ist. Also die wissen halt einfach, was sie tun.
Also willst du jetzt etwa implizieren, dass die Serie...
Ihr müsst es unbedingt weitergucken. In der fünften Staffel machen sie Irakkrieg.
Fünfte Folge.
Entschuldigung.
Was, sie marschieren im Irak ein? Wie krass das denn?
So ungefähr, nur halt nicht im Irak.
Nee, sie machen quasi den Irakkrieg, aber halt in einem Mini-Format quasi. Ja. Also sie befreien quasi eine Insel von Saddam Hussein. Also nicht Saddam Hussein, aber quasi Saddam Hussein.
Ja. Okay. Und dann sind sie halt wieder weg. Das ist super, perfekt.
Und dann gehen sie wieder, nachdem sie quasi die Insel befriedet haben.
Mhm.
Und,
ja, das können sie.
Und Mahmoud Karzai, also nicht Mahmoud Karzai, aber halt Karzai quasi, die quasi die Leitung der Insel jetzt übertragen haben. Also wirklich, die Serie schwingt sich. Ist Karzai nicht
in Afghanistan?
Nochmal?
Ist Karzai nicht in Afghanistan?
Ja, man kann, ich meine, die Metapher ist schon flexibel, oder?
Okay, gut.
Ja. Und also die Serie hangelt sich quasi von Highlight zu Highlight. Deswegen muss ich euch auch dringend nahelegen, die Serie weiterzuschauen, weil es wird, also wir sind jetzt bei der fünften Folge oder so und sie wird auch immer noch besser, glaube ich.
Ja, das ist unfassbar.
Und wir sehen auch immer noch neue Crewmitglieder, die, glaube ich, wichtig sein sollen, weil wir fragen uns immer, ob wir die schon mal gesehen haben.
Und sie kriegen aber sterben die nicht dann noch irgendwann, sterben die nicht auch irgendwann wieder?
Ja gut, also genau, ist vielleicht noch ein guter Punkt. Also der Erste, der stirbt, in der Serie bedient auch gleich quasi das klassische Horrorfilm-Klischee. Also wir haben uns gefragt, so gehen Sie da hin, ja, stirbt der Dunkelhäutige als erstes? Antwort, ja, der Dunkelhäutige stirbt selbstverständlich als erstes. Ja,
ja, aber er wählt ja seinen Tod.
Ja, natürlich, er ist ehrenhaft. Alle an diesem Bord
sind... Alle sind ehrenhaft.
Ja, also das ist ganz wichtig, so kann man sich auch einfach über den Fernseher hängen, so alle an Bord dieses Schiffs sind ehrenhaft, außer sie sind russische Spione, dann nicht. Die zwei Optionen gibt es quasi.
Seit wann sind russische Spione so ein Ding, das passiert so? Also ich meine, der Kalte Krieg ist
Folge
vorbei.
Folge 2? Marcel, wirklich, wir können hier nicht diskutieren, wenn ihr so ungebildet seid. Also tatsächlich,
die russischen Spione, die tauchen ja schon in der ersten
Folge. Ja, das ist schon in der ersten Folge angeteasert, dass der Herr Top-Hat, das ist schon so eine Gestalt, ja.
Und ihr müsst nicht glauben, dass es das jetzt war mit den Russen, weil die Russen, die,
böse.
Also mit den Russen.
Also die haben das Faustdick hinter den Ohren, die Russen.
Ich finde es sehr schön, dass auch die Charaktere nicht so oberflächlich gehalten sind, sondern wirklich sehr viel Tiefe haben und nicht irgendwie eindimensional wie ein Gut oder Böse.
Das wäre
total blöd. So.
Nee, meinst du, die haben Motivation und so, oder was?
Ja, also vielleicht so, außer dass sie den Stolz der Navy repräsentieren, ist vielleicht auch eine andere Motivation.
Braucht man eigentlich auch gar nicht eigentlich.
Mir fällt nichts ein.
Das ist eigentlich genug Motivation, dass man, also die sind ja quasi die letzten Amerikaner, das muss man sich halt auch mal klar machen.
Die letzten Amerikaner, genau.
Die letzten, die irgendwie Demokratie irgendwo hinbringen können.
Genau.
Dass auch dann keiner irgendwie mal einen Lagerkoller bekommt. Ich meine, die sind jetzt seit mehreren Monaten auf dem Schiff, sind vermutlich die einzigen Menschen, die noch irgendwie eine Chance haben zu überleben. Alle ihre Familienmitglieder sind tot und keiner dreht irgendwie durch.
Eiserne Disziplin, das ist die Navy.
Das ist die Navy.
Das sind
die
Profis.
Navy, die genau. Navy hat keinen Lagerkoller. Die Navy tritt Ärsche, Lilly.
Ja.
Das ist ein... Also, muss man wenn die Serie eine Sache transportiert, dann das. Ja.
Okay, Verzeihung, ich bin gerade aus der Rolle gefallen, es tut mir leid.
Nee, und also ich würde mich auch gleich gegen die Behauptung verwehren wollen, dass die Navy in irgendeiner Form zum Beispiel, also quasi mitbezahlt an der Serie oder so. Also die Behauptung, das ist quasi ein 45 Minuten langer Navy-Porno mit Rekrutierungsabsichten, die würde ich weit von mir weisen.
Natürlich, also, ich auch.
Das ist wirklich...
Propaganda,
ja. Nee. Sind euch auch diese wundervollen Shots von diesem Schiff aufgefallen und ganz oft dieser blutrote Himmel? Also ich glaube, da könnte man auch ein Trinkspiel draus machen. Also quasi jedes Mal so Weitwinkeleinstellungen oder Kamerafahrten, wo halt das Schiff einfach cool aussieht vor so einem roten Hintergrund.
Ja, aber es sieht halt schon, also ich finde, muss man der Serie schon zugutehalten, das Schiff sieht schon cool aus und schon geil, dass sie da so ein Schiff haben, ne? Also ich meine, es ist halt eine Serie und sie haben halt ein Schiff. Mhm. Schon krass eigentlich.
Ja.
Ja. Und sie haben vor allem Weitwinkelobjektive, jede Menge davon. Mhm. Das muss man auch zugutehalten. Ich meine, so ein
Weitwinkel. Hat ja nicht jeder, ne?
Das hat nicht jeder.
Also ich habe zum Beispiel keins.
Ich
auch nicht. Ich habe eins, aber mir hat es echt ein Loch in die Tasche gebrannt. Und Michael Bay, der kennt da nichts, ja, der kauft da 1, 2, 3, 4 am Stück, ja, schraubt sie alle nebeneinander.
Mehr aneinander, ja. Aufeinander.
Genau, alle aufeinander und montiert sie auf eine Bordkanone.
Maximal Weitwinkel überall. Ja, nee, also die Bildsprache von Michael Bay, die scheint auch durchaus durch, wenn auch mehr so in einer reduzierten Variante. Also
ja, man kann halt nicht ganz so viel Scheiß in den Frame packen, wenn man halt nur ein Serienbudget hat.
Genau, man merkt...
Ja, das ist so ein bisschen minimalistischer gehalten.
Das reduzierte Budget ist schon anzumerken, aber ja, auch wie es aussehen könnte, wenn sie mehr Geld hätten.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was die Farbgebung uns sagen soll, weil die Serie ist ja schon sehr, sehr, sehr sättigend gehalten.
Mhm.
Also ist ja alles sehr farbig und sehr, sehr intensiv und ich bin mir noch nicht sicher, was es mir mitteilen soll.
Das sieht halt cool aus.
Ich finde es ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, so für die Augen.
Ich denke, das soll vermitteln halt quasi die Wärme auf dem Schiff, dass es halt um die Menschen gehen soll auf dem Schiff. Wir haben zwar Postapokalypse, aber eigentlich interessiert sich die Serie halt für ihre Figuren, ja. Es ist kein düsteres Zukunftsszenario, weil es gibt ja die Hoffnung und die Hoffnung ist die US Navy.
Ja.
Ja, genau. Das heißt, du kannst es natürlich jetzt in so einem, was weiß ich, 28 Days Later Stil machen, so alles in Graubraun oder so, aber dann hast du natürlich quasi eine völlig andere Grundstimmung bei dem Ganzen, weil du willst ja quasi mit den Figuren mitfiebern und du willst ja quasi das Menschliche, das die ja verkörpern, sind quasi die letzte Hoffnung der Menschheit, ja.
Und diese die zentrale halt, Hoffnung, das willst du halt nicht aussagen.
Genau.
Ja, ja.
Also ich glaube auch, diese Farben, die drücken so ein bisschen den Stolz der Navy aus, was sie jetzt da darstellen in dieser Situation, so die letzte Bastion der Menschheit. Deswegen muss es kräftig sein, weil die sind ja alle super motiviert, weil ansonsten gibt es keine Menschheit mehr.
Ich habe das jetzt nicht gemacht, aber es wäre auch ein interessanter Vergleich, mal sich einfach so diese Werbespots anzuschauen. Und würde mich nicht überraschen, wenn die Farbpalette da doch in weiten Teilen auch übereinstimmen würde, weil...
Es geht halt um Impact, man muss halt Impact
erzeugen. Graue Schiffe so in in langweiligem, so graublauem Gewässer, ja, kommt halt besonders gut, wenn man halt als Kontrast dann einen roten Horizont hat und so. Und da gibt es dann halt einfach unheimlich viel Überschneidung wieder.
Ja, aber es ist die Motherfucking-Apokalypse.
Ja, und ab und zu kriegst du ja auch Atompilze und quasi Zombies, weil sie also erkrankte Menschen halt zu sehen.
Ja, es gibt ja keine Zombies, das wäre mal.
Das wäre ja
albern. Kleidi, wie weit bist du in der Serie?
Na? Ich habe eine
Folge gesehen. Ja, schau, ne? Schau.
Willst du kurz ein bisschen vorspoilern? Gibt es noch Zombies?
Du musst es uns jetzt verkaufen, Chef.
Genau, Chef.
Nee, ich weiß nicht, die Zombies gibt es nicht, aber es kommt dann schon mal vor. Es kommt dann schon mal vor, dass sie auf so eine Insel dann quasi einmarschieren. Ich wollte sagen, also, dass sie quasi eine Insel besuchen.
Sie befreien?
Ja, dass sie eine Insel befreien, genau. Und da kommen dann quasi so Menschen aus dem Dschungel ihnen entgegen, so quasi mit vorgestreckten Armen, ja. Und man sieht halt sofort, sie sind halt krank, ja. Und sie versuchen dann die Crew aus nicht ganz geklärten Gründen anzufassen. Ich weiß auch nicht genau warum, weil die haben halt Sturmgewehre in der Hand und schreien sie an und gestikulieren halt, dass sie weggehen sollen, aber sie gehen dann trotzdem zu denen hin, versuchen sie anzufassen.
Mal die Freiheit anfassen.
Ja, also es ist schwierig, da keine Zombie-Assoziationen zu haben, wenn das passiert.
Ich finde es sehr, sehr spannend, dass sie in der zweiten Folge nach Guantanamo kommen.
Mhm.
Und da gehen sie in so ein Labor rein, wo Medikamente sind.
Mhm.
Wo allerdings auch irgendwie der Virus schon ausgebrochen ist und in der Luft schwebt. Haben sie das sagen sie. Dementsprechend geht halt auch alle, die reingehen, tragen Gasmasken mit Sauerstoff. Aber sie nehmen auch einen Hund mit, ohne Maske, der dann halt die ganze Zeit so eine halbe Stunde lang in diesem Virus Keller rumläuft.
Mhm.
Und das Erste ist, wenn sie wieder draußen sind, dass sie die Gasmasken runterziehen und den Hund knuddeln.
Mhm. Mhm.
Ja, aber das ist ja, der befällt ja keine Tiere.
Ja, und das ist ich meine.
Das heißt ja, heißt ja nicht Hundegrippe, sondern Ebola.
Genau. Der Hund ist da einfach immun, genauso wie die anderen Menschen auch immun sind gegen Lebensmittel, die irgendwie mit dem Virus kontaminiert wurden, wie wir in der ersten Folge.
Nein, die sind ja alle angepackt. Das ist nicht aufgepasst.
Ja.
Das ist ein italienisches
Schiff, genau, so
das
Wasser,
deswegen ist was da alles Pasta.
Das ist ja auch, ja. Never mind.
Ja, ich wollte noch, könnt ihr mir mal erklären, was da in der ersten Folge abgeht, wo der Captain Macho mit seinen eigenen Händen die Sicherung wieder reindrückt?
Oh, das ist,
ja, der ist einfach badass.
Das ist die zweitbeste Szene in der Serie bisher. Oh, die ist großartig, ja. Und dann kommt und du meinst die Szene, wo er dann erst so eine total dumme Sache macht, wo er halt das ganze Schiff in Gefahr bringt und sein eigenes Leben und so, und zwar total sinnlos, und dann kommt anschließend noch einer dazu und sagt, Captain, that was badass.
Nee, er sagt nicht mal that was, er sagt einfach nur badass, Captain,
ah,
badass.
Okay, danke,
ja. Ja.
Also es sollte halt zeigen, dass der Captain nicht nur irgendwie ein hohes Tier auf dem Schiff ist, das ist alles so an seine Untertanen-Deli, sondern dass er selber auch für die Zukunft der Menschheit, der Nation America, sich Drecksarbeit begibt und deswegen sich da irgendwie...
Und sich auch selbst in Gefahr begibt, weil das einfach wie er rollt.
Ja. Ja.
Das ist einfach,
ja.
Genau.
Das ist einfach er, ja.
Ja.
Er kennt er nicht. Ja. Nee, ja, ist auch ein starker Moment der Charakterisierung, muss man ganz klar so sagen. Ja.
Wir haben noch dieses eine Liebespaar an Bord.
Die hier Doktorin und der Typ da, oder?
Nee.
Diese eine und diese andere, die auch sonst keinerlei Geschichte in der Serie haben, die
ja
noch nicht vorgestellt werden.
Ich glaube, die sieht man auch nur für eine kurze Cutscene, dass sie irgendwie miteinander rummachen. Und
Moment. Also
nein, du verwechselst gerade die Stelle, wo die Paläomikrobiologin mit irgendeinem Typ rummacht. Nein, das ist nicht der.
Ah.
Also es sind zwei Crewmitglieder, so, ich weiß nicht, man sieht die immer in Overalls rumliegen, ist auch völlig egal, was die machen. Jedenfalls, aber ich möchte nochmal betonen, also da wird nicht rumgemacht, ja, da ist immer mindestens eine Handbreit Platz zwischen denen, weil an Bord der USS Nathan James, the Spear of the Navy, da gibt es keine Toteleien zwischen Crewmitgliedern, ja.
Okay,
das ist nicht, so rollen wir nicht in der Postapokalypse.
Wir sind ja Profis.
Nee, wir sind Profis, genau.
Ist ja nicht so, dass das Erste, was man machen würde, wenn Postapokalypse war.
Nee, mal rammeln wie die Karnickel. Nee, das passiert hier nicht. Ah, okay. Überhaupt nicht.
Ist er die USS Nathan James Spear of the Navy?
The Spear of the Navy, okay. Richtig, genau. Ja, exakt. Also ich kann die Serie, wie gesagt, nur in den höchsten Tönen loben. Ja, ich weiß auch gar nicht, was wir noch sagen könnten, was jetzt noch die Serie irgendwie in irgendeiner Weise besser beschreiben könnte, als das, was wir jetzt gesagt haben. Es ist einfach, ja. Es ist
der pathetische Soundtrack.
Oh ja, stimmt, der Soundtrack, der ist zurückhaltend, aber pathetisch.
Ja.
Zurückhaltend, aber omnipräsent.
Ja, genau. Also gleichzeitig epochal und allgegenwärtig und unauffällig. Ja. Also quasi alles auf einmal. Also er ist quasi Orchester-Soundtracks der letzten 600 Michael Bay-Filme einmal durch den Mixer gerührt, dann durch einen Filter gelassen, weil könnte ja noch ein paar Ecken und Kanten haben und dann einfach direkt wieder in die Serie reingespielt.
Schön im Hintergrund laufen lassen, einfach die ganze Zeit,
Das passt dann schon. Genau. Hm? Ja, stark. Einfach stark, die Serie.
Ja, also sag mal, hattet ihr auch so, also da kommt ja zwischendurch in der ersten Folge, ist ja so, dann hat der Präsident oder die Präsidentin, ich bin mir nicht mehr sicher, ruft irgendwie an so mit Videotelefon und diese Szene hat schon so einen extrem Command & Conquer-Vibe, oder?
Ja.
Also ich meine so, ich weiß nicht so, ich bin ja noch jung, ich habe ja nur das neue Command & Conquer gespielt da, aber da gibt es auch so diese Cutscenes, wo dann irgendwie dann Kane kommt und dann irgendwie so in die Kamera erzählt, so dass er Nod und Weltherrschaft und so. Und so ähnlich war das auch so. So ganz, also niedrige Produktionswerte und so ganz so, you are the last hope. Oh, und so weiter.
Ja, also das ist vielleicht gar kein schlechter Vergleich. Also die Figuren sind auch ähnlich, sind auch ganz ähnlich gespielt, so irgendwo zwischen hölzern, pathetisch und satirisch würde ich es auch einordnen, ja. Ja, irgendwo da. So, irgendwie, ich glaube auch keiner gibt sich da eine Illusion hin, dass er gerade in einer guten Serie ist oder so. Und so ist das bei Command & Conquer ja auch. Ich meine, die wussten auch, dass sie hier gerade irgendwie in einem Set stehen, dass das irgendwie ja hauptsächlich aus Alufolie besteht und so. Und das ist hier natürlich nicht so, aber sie schauspielen ein bisschen so, als ob es so wäre. Weil sie haben wahrscheinlich schon das Drehbuch gelesen.
Ja, am Ende kommt nämlich hier Tiberium und dann sind alle plötzlich verwundert, ja.
Ja, ich würd jede Möglichkeit offen halten in der Serie, aber ich freue mich schon auf die 6. Folge. Schauen wir die gleich noch, Lilly?
Ja!
Okay, wir schauen gleich auf jeden Fall noch die 6. Folge. Es ist großartig.
Mich regt es so, Entschuldigung, ich weiß, ich sollte das eigentlich jetzt nicht so sagen, aber mich regt es so sehr auf, dass in dieser ganzen Serie ungefähr 6 Frauen mitspielen.
Ja.
Und die Hauptrolle an jemanden vergeben wird, der nicht ohne Grund Lara Croft-Double war und sonst nichts.
Unsere Marinebiologin, unsere...
Rona Mitra war früher auf so Comic-Events als Tomb Raider unterwegs.
Ja.
Und genau das ist sie auch. Und sie ist definitiv keine Schauspielerin. Und ich verstehe nicht, wie irgendjemand, der ein Casting zu verantworten hat, so jemanden casten kann.
Ja, das ist doch eine starke Frauenrolle. Was hast du denn?
Ich freue mich auf die 6. Folge. Das wird super.
Ich finde ja, ich bin ja gerade auf dieses Foto von der guten Rona Mitra gestoßen, wie sie auf dem Comic-Con, vor der Comic-Con rumsteht und versucht zu lächeln. Das ist sehr gut. Also könnt ihr euch mal angucken. Ich habe das auch verlinkt, das werden wir wahrscheinlich nachher noch in die
Show. Ja, also es ist aber nicht so, als hätte der Captain mehr Ausdruck. Ne? Also der hat auch nur so ein stoisches Gesicht. Also ist das ja nicht...
Sein Gesicht bewegt sich, wenn er spricht.
Ja, er hat zumindest irgendeine Mimik. Also, ja.
Aber sie schafft hier die Mundwinkel zu heben auf dem Foto. Das geht in der Serie, glaube ich, schon nicht mehr. Sie scheinen da in der früheren Evolutionsstufe also bei dem Foto zu sein.
Tatsächlich glaube ich, dass also das geht ja auch mal wieder weg, das Botox. Dass sie einfach kurz vor den Dreharbeiten sich hat komplett zuspritzen lassen.
Mhm.
Also ich habe Hoffnung, dass es in der zweiten Staffel, dass es dann nicht mehr so heftig ist.
Mhm.
Oder noch heftiger.
Oh Gott.
Ja. Weil wahrscheinlich haben sie halt gesagt, sie darf halt nicht richtig Make-up haben. Also stelle ich mir jetzt einfach vor, dass das vielleicht auf die Art und Weise passiert sein könnte, weil immerhin das ist, also wenn sie welches hat, dann ist es relativ subtil.
Ja, siehst, du siehst jedes Mal, dass sie Make-up trägt. Also ich sehe jedes Mal, dass sie Make-up trägt.
Ah, okay, da wurde ich jetzt betrogen von der Maske wahrscheinlich. Ja. Ah. Okay, dann nehme ich das zurück. Okay, ja, ich weiß nicht. Gibt's noch was zu sagen?
America!
Ja. Fuck yeah.
Fuck yeah, America. Fuck yeah. Ich überlege mir, ich weiß nicht, ich würde schon gern zur Navy. Weiß nicht, woran es liegt.
Nehmen die dich so als Ausländer?
Ja, das ist halt das Problem wahrscheinlich. Aber ich werde es versuchen, glaube ich. Ich werde es versuchen.
Tja, also ich bin eh raus.
Tja.
Warum?
Ist nicht fit genug, der Bleidi.
Dinge. Können wir nach der Sendung drüber reden.
Aber gut, dass du es angesprochen hast.
Ja. Gut, dass du es angeteasert hast. Wenn wir den Retina-Cast Health Podcast aufmachen, ja, dann sind die Leute schon ganz gespannt.
Ja.
Ja.
Gut.
Ja.
Dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ich möchte nochmal eine dringende Empfehlung für
diese Serie. Du hast jetzt die Erlaubnis zu salutieren, Chef.
Also ich möchte nochmal dieser Serie salutieren und allen Zuhörern dringend empfehlen, reinzuschauen. Nehmt euch vielleicht, ich weiß nicht, ladet noch ein paar Freunde ein, macht euch einen entspannten Abend.
Schnaps hilft.
Sie ist auf jeden Fall wert, ja. Ja, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Caipirinha oder so. Es ist eine ausgezeichnete Sommerunterhaltung und ich hoffe, wir konnten ein rudimentäres Bild von der Großartigkeit dieser Serie jetzt vermitteln.
Ja, wie immer, retinacast.de und so, könnt ihr auch mal sagen, wie sehr diese Serie euer Leben verändert hat.
Ja, also auf einer quasi, ob sie für euch jetzt eine 9, eine 10 oder 11 auf einer Skala von
1 bis 8 ist. War.
Ja, genau.
Gut, wir hören uns. Wir machen jetzt auch mal wieder Folgen. Wir sind fast sicher, dass wir es mal wieder machen.
Ja, okay. Ja. Dann nochmal speziellen Dank an Lilly.
Ja, gerne.
Heute. Und vielleicht auf bald mal wieder.
Yay.
Mach's gut, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
That's how I woke up every day and put one foot in front of the other. It was faith that got me through. But these past weeks, that faith has been replaced with certainty. I am here for a reason, as are you, as is everyone aboard this ship. You are here to lead us, and we are here to follow, to execute your vision.
I don't have a vision.
You do. When you stuck your hand in that engine fuse, you turned us away from home, when you got us out of Gitmo. There's a voice inside you. Maybe it's your highest self, maybe it's the voice of God, I don't know, but it's a voice of hope. You've listened to it so far. All you have to do is keep listening. Our journey does not end here.